Ihr Lächeln ist wunderschön, voller Gewissheit und Freude. Es lässt mich frösteln. Das mit dem Profikiller war der falsche Vergleich. Meilenweit daneben. Bei diesem Mädchen hier ist es etwas ganz anderes. Es ist das Frohlocken des Märtyrers. Mit einem Mal sehe ich sie mit anderen Augen. Ich habe immer noch Angst, aber ich sehe keine Bosheit mehr in dem Mädchen, nicht einmal Wahnsinn. Ihre Kraft ist die des fanatischen Glaubens. Was ist mit diesen beiden Männern? Frage ich. Alles deutet darauf hin, dass sie bald aus dem Schatten treten. Man hat uns die Möglichkeit gegeben, es ihnen zu beweisen. Sie blickt mich eindringlich an. Es tut mir ehrlich leid, Agent Barrett, Sie und Ihr Baby bedrohen zu müssen. Es geschieht nur, um diese Begegnung zwischen uns beiden zu ermöglichen, das müssen Sie mir glauben. Um dafür zu sorgen, dass ich zu Ihnen sprechen kann und dass Sie mir zuhören. Ich höre dir zu, versichere ich ihr. Ich verspreche es. Danke, Agent Barrett, danke sehr. Also, man hat uns zwei Hinweise gegeben. Der erste war der Name eines Mannes. Wir fanden rasch heraus, dass er zu den Bösen gehört, zu den Zweiflern. Ein Begriff, mit dem wir jene bezeichnen, die ihr Gesicht wissentlich und aus eigenem Entschluss von dem Guten abwenden. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Mann Bauunternehmer ist. Er hat den Bunker gebaut, den sie unter dem Rasen finden werden. Er hat mich hierher geführt, zu diesem Nest von Zweiflern, auf deren Leichen sie und ihre Leute gestoßen sind. Ich habe diese Familie als erste vernichtet, im Namen des Guten. Dann habe ich dem Mann seine Geheimnisse entrissen und mich anschließend auf die gleiche Weise um ihn gekümmert wie um diese Familie. Du hast ihn getötet, willst du damit sagen? Sie blickt mich verwundert an. Natürlich, was denn sonst? Ich stoße einen Seufzer aus. Und der zweite Hinweis? Der kam ebenfalls von diesem Mann. Ich werde seine Worte genau wiederholen, auch wenn sie verwirrend sind. Sie räuspert sich und beginnt in einer solch perfekten Imitation einer Männerstimme, dass mir die Haare zu Berge stehen. Das Milgram-Experiment. Seine Erklärung war die Wahrheit, nicht die Lüge. Es ist wirklich passiert. Und er war nicht verrückt. Er hat nicht gelogen. Nein. Nein! Sie holt tief Luft. Bitte, das ist alles, was ich weiß. Ich kenne seinen Namen nicht. Nur das. Nur das. Nur das. Dann verstummt das Mädchen so abrupt, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Sie schaut mich an und fügt hinzu, nun wieder mit der eigenen Stimme. Mehr hat er nicht gewusst. Das kann ich Ihnen versichern. Habt ihr ihn gefoltert? Nur ganz zu Anfang, sagt das Mädchen, um seinen Widerstand zu brechen. Mit Elektroden. Im Anus, an den Genitalien und an den Füßen. Wir haben ihm ausschließlich Fragen gestellt, die er mit Ja oder Nein beantworten konnte. Er hat schnell begriffen, dass er keine Chance hat, uns zu belügen. Wenn er gezögert hat, mussten wir nur die Elektroden auf den Tisch legen. Sie lächelt. Es ist dieses »Ist das nicht cool?« Lächeln, wie ich es häufig bei meiner Adoptivtochter sehe. Ich unterdrücke ein Seufzen. »Wie heißt du?« »Maya.« »Und weiter?« »Ich habe keinen Nachnamen, weil ich keinen brauche.« Ihr Gesicht wird wieder ernst. »Die Zeit wird knapp. Wir haben lange auf diese Gelegenheit gewartet. Auf einen Beweis, der nicht widerlegt werden kann.« Auf das Erscheinen eines Kriegers, dem wir vertrauen konnten. Sie schenkt mir ein sanftes, trauriges Lächeln. Dieser Krieger sind Sie, Smokey Barrett. Wenn Sie wegen Ihrer Narben jemals wieder traurig sind, dann denken Sie daran, dass diese Narben der Grund dafür sind, dass wir an Sie glauben können. Was für ein wirres Gerede. Wenn du mir vertraust, Maya, leg die Flinte zur Seite und lass dir von mir helfen. Sie wirft einen flüchtigen Blick auf die Uhr und verzieht das Gesicht. Wie es aussieht, wird sie ungeduldig. Meine Zeit ist fast um. Sie müssen mir zuhören. Ihre Stimme ist jetzt genauso drängend wie der Ausdruck ihrer Augen. Sie müssen die Person, die mich umbringen wird, daran hindern, sich selbst das Leben zu nehmen. Es gibt keine Spuren, keinen Beweis. Nur das, was ich Ihnen gesagt habe und was Sie in dem Bunker unter dem Rasen finden werden. Der einzige Beweis, den ich Ihnen anbieten kann, ist mein Tod. Ich werde vor Ihren Augen sterben. Sie aber werden das Böse in diesen Häusern finden. Und es sind nur noch Wochen, höchstens ein paar Monate, bis der erste der beiden Männer die Tore zur Hölle aufstößt. Bevor ich etwas sagen kann, wirft sie die Flinte zur Seite, dreht sich um und ruft den Umstehenden zu: »Ich kämpfe ohne Wissen des Vaters. Ich kämpfe als Mitglied der Rose der Schwerter gegen die verborgene Tyrannei des schwarzen Handschuhs.« Plötzlich brüllt eine Stimme: »Tod all denen, die für die Rose kämpfen! Schließ die Tür, schließ die Tür!« Ein braunhaariger Mann mittleren Alters steht auf dem Rasen neben einem Streifenwagen und ruft diese Worte. Ich erkenne einen der Anwohner in ihm, kann mich aber nicht an seinen Namen erinnern. Noch ehe ich begreife, was geschieht, reißt der Mann eine Waffe unter dem Hemd hervor, zielt auf Maya und feuert. Maya kippt langsam zur Seite. Ihr Gehirn trieft aus ihrem Schädel, während sie stürzt. Dann richtet der Mann die Waffe auf mich. »Ich kann den Regen riechen, Daddy«, denke ich an ein altes Kinderlied. »Ich kann den Regen riechen.« In dem Jahr, als er Krebs bekam, machten Dad und ich eine Weltreise. Es war sein größter und bis dahin nicht verwirklichter Traum gewesen. Ich nahm mir 2 Monate frei und wir zogen los, nur wir zwei. Unsere Weltreise endete in Seattle, weil Dad immer schon die riesigen Redwoods sehen wollte. Es nieselte an dem Tag, aber es war warm und in den Regenpausen schien die Sonne. Wir fühlten uns rein und lebendig. Als wir die Redwoods gefunden hatten, war Dad sprachlos vor Glück. Ich konnte es deutlich auf seinem Gesicht sehen. Diesen Augenblick halte ich noch heute in Ehren. Er hat mir durch die schwierige Zeit geholfen, als Dads Sterben begann. »Am meisten werde ich die einfachen Dinge vermissen«, hatte er gesagt, die Augen geschlossen und tief eingeatmet. »Wie das hier. Kannst du es auch riechen? Riechst du den Regen?« Ich schaue zu dem braunhaarigen Mann und sehe in seinem Gesicht einen Ausdruck völliger Hingabe. Es ist die Hingabe eines Menschen, der die Bürde akzeptiert hat, die ihm auferlegt wurde. In seinem Fall, dass er einen anderen Menschen töten wird. Ich denke an Tommy, meinen Mann. Mein Leben, meine Liebe. Oh, Tommy, es tut mir leid. Dann explodiert die Luft und erzittert, und eine riesige Masse schiebt sich vor mich und etwas Nasses schießt an meinen Beinen entlang, als die Welt endet, und ich schreie und schreie und schreie.